Hallo und herzlich willkommen bei Spurenwechsel, dem Berufswege-Podcast. Mein Name ist Sarah Friedemann und hier komme ich mit Menschen ins Gespräch, deren berufliche Wege sich durch interessante Schlenker auszeichnen. Als ich meinen heutigen Gesprächspartner bei einer seiner Lesungen kennenlernen durfte, habe ich mich daran erinnert gefühlt, wie aufregend und schön es ist, die Welt mit all ihren unterschiedlichen Kulturen und Menschen zu entdecken und zu erleben. Als ich selber vor 20 Jahren aus einem Austauschjahr in Michigan zurückgekommen war, hatte dieses Gefühl mich total begeistert und geprägt. Denn ich war nicht nur vielen Amerikanern und Amerikanerinnen begegnet, sondern auch Austauschschülern und Austauschschülerinnen von allen möglichen anderen Orten auf der ganzen Welt. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle mal mehr. Jetzt freue ich mich sehr, euch meinen heutigen Gast Martin Klauka und seine abenteuerlustige Katze Mowgli vorstellen zu dürfen. Wir haben dieses Gespräch bereits letztes Jahr im Sommer aufgenommen und in der Zwischenzeit ist nicht nur bei mir, sondern auch in der Welt und bei Mowgli und Martin schon wieder viel passiert. Vor dem Hintergrund bin ich froh, dass auch dieses Gespräch hier im Podcast eine zeitlose Qualität hat. Die beiden haben von August 2017 bis November 2022 ganze 22 Länder unserer wunderschönen Welt mit dem Motorrad bereist und auf 84.000 Kilometern Wegstrecke Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen in ihrer Heimat kennengelernt. Bis es dahin kommen konnte, musste Martin jedoch Mowgli erstmal begegnen. Und das ist er auf einer Motorradreise durch Marokko. Und seinen bis dato ausgeübten Job als Disponent mit einer Ausrichtung als Verkehrsfachwirt kündigen. Heute steht sein Buch »Einmal mit der Katze um die halbe Welt – Meine unglaublichen Erlebnisse mit Mowgli« auf der Bestsellerliste und in den Bücherregalen zahlloser Buchhandlungen und Fans. Mit welcher Haltung er damals in seine Reise gestartet ist, warum sein Spurenwechsel zum Autor eine noch krassere Herausforderung war als die Reise selbst und was für neue Perspektiven er auf die Welt und seine Rolle in ihr gewinnen konnte, darüber und vieles mehr kommen wir jetzt ins Gespräch. Martin, dann sage ich erstmal ganz herzlich willkommen bei Spurenwechsel, dem Berufswege-Podcast.
Ja, danke, schön, dass ich da sein darf. Freue mich.
Vielen Dank. Ich freue mich auch und danke, dass du dir die Zeit nimmst heute an einem Mittwochvormittag.
Ja, kein Problem. Nichts, kein Stress. Die Vortragsreise hat gerade Pause, von daher können wir das locker machen.
Super. Sag mal, wie geht's dir und Mowgli heute Morgen? Wie seid ihr in euren Tag gestartet?
Super geht's uns und eigentlich tatsächlich ganz gemütlich. Wurden dann früh von einem Regen aufgeweckt, jetzt scheint die Sonne mittlerweile schon wieder, haben Kaffee getrunken, ein bisschen Morgensport gemacht. Ich versuche das immer, dass ich das mache. Ich schaff's nicht jeden Tag, ich versuch's. Ja, und jetzt mache ich mit dir den Podcast und dann habe ich noch so ein paar andere Sachen zum Erledigen. Aber ja, uns geht's gut, die Sonne scheint, wir sind gesund. Ja, das Internet funktioniert auch wieder nach dem Stromausfall von gestern. Alles bestens hier. Ja.
Sehr, sehr schön, danke. Ich wollte dir als erstes sagen oder beziehungsweise mich bedanken bei dir für das Buch, was du geschrieben hast.
Ja, danke schön.
Also ich habe das gelesen und mich hat das wirklich, also erstens hat es mich total mitgenommen. Und mich hat das auch total berührt. Ich habe sogar Tränen verdrückt am Ende.
Echt, oder?
Ja, wirklich. Also ich fand das wirklich total schön. Und so der Eindruck, der bei mir so ganz stark zurückgeblieben ist, als ich das Buch gelesen habe, aber auch schon vor einigen Wochen, als ich dir auf der Lesung begegnet bin und dir in echt quasi lauschen durfte, war so dieses Gefühl, gut eingebettet zu sein im ganzen Leben. Also so eine grundsätzliche, es wird alles gut,
es ist alles gut. Wir sind hier gut aufgehoben, wenn wir uns auf den Weg machen, wie du das gemacht hast mit der Reise. Und es hat irgendwie auch sowas mit mir gemacht, so man kann sich auf die Menschen um einen herum verlassen. Es gibt irgendwie ganz, ganz viel Hilfe.
Ja, genau. Das, also ich hab mir dann immer erst Sorgen gemacht, eigentlich, als niemand mehr da war. Weil davor sagt man sich ja, denkt man sich ja auch, ja, was ist, wenn ich ausgeraubt werde und was, wenn das passiert und so. Und ich meine, es gab natürlich schon die eine oder andere brenzlige Situation auch, aber meistens war es dann wirklich so, dass ich dann irgendwann mal komplett allein im Wald gewesen bin und mir gedacht habe, wenn ich mir jetzt ein Fußgelenk verstauche oder einfach irgendwie ein technisches Problem habe oder mir der Sprit ausgeht, dann bin ich einfach völlig aufgeschmissen. Und überall da, wo Leute sind, habe ich gelernt, da wird einem immer geholfen. Und überall, wo es Leute gibt, gibt es auch immer Sprit. Irgendjemand hat einen 5-Liter-Kanister für einen Rasenmäher oder für einen, was weiß ich, oder für einen Generator in der Hütte stehen oder sowas. Also man kommt immer irgendwo weiter. Und wenn man stürzt und Hilfe braucht, dann hebt einer das Motorrad auf. Und wenn man Hunger hat, dann kriegt man was zu essen. Und genau, also ich habe mir dann tatsächlich eher mal mehr Sorgen gemacht, wenn keiner mehr da war. Und das, was du vorher erwähnt hast, dass so dieses, du hast es jetzt gut eingebettet genannt, aber so dieses Gefühl, dass alles gut wird, das habe ich tatsächlich, also ich bin zwar nicht religiös, aber ich habe eigentlich schon so eine Art, ich weiß nicht, wie man es nennen möchte, wenn ich einer wird vielleicht Gott dazu sagen, aber das habe ich im Endeffekt tatsächlich, obwohl ich keinen Gott habe, an dem ich mich jetzt klammern kann und wo ich jetzt sage, okay, bitte hilf mir oder sowas, aber irgendwie bin ich doch der Meinung, dass bisschen wie mit dem Karma, so ähnlich, so ich denke, wenn man so positiv in die Welt, sein Leben einfach nicht versucht, sich was zu erschleichen und irgendwie dem anderen irgendwie auf Kosten von anderen irgendwie einen Vorteil zu schaffen, nur mal hier irgendwo einen Schritt weiter, sondern irgendwie schaut, dass man was Gutes hinterlässt und mit guten Gedanken daran geht und den Leuten auch wirklich was Gutes will, dann kommt das irgendwie ganz automatisch zurück. Und irgendwie, glaube ich, sobald man das macht, strahlt man automatisch auch so eine andere Energie oder Aura oder je nachdem, wie man das nennen möchte. Das ist also einfach sowas, das kannst du nicht irgendwie aufschreiben, das fühlt man halt einfach und da strahlt man dann auch gleichzeitig aus und das hilft dann auch natürlich wieder viel, weil man sagt, so wie man im Wald hineinruft, so schallt es heraus und so ist es auch wirklich und genau das ist mir eigentlich auch widerfahren, dass mir eigentlich alle Leute fast immer wohlgesonnen waren und selbst wenn einmal der eine oder andere Ausrutscher hier oder da war, dann hat sich das wieder durch ein anderes Extrem total aufgelöst wieder, so ja. Ist im Endeffekt ein bisschen wie Karma eigentlich. Also ich glaube, das funktioniert schon so irgendwie so ein bisschen so. Nicht so direkt, ich mache jetzt das und kriege direkt was dagegen wieder, aber vielleicht lebt man gut und es geht dann mal auf und mal ab und dann am Ende vom Tag wird es trotzdem gut. Und ob das am Karma liegt oder nicht, weiß ich natürlich nicht, aber doch schon. Also ich habe schon so ein Vertrauen, dass alles gut wird und das funktioniert auch ganz gut tatsächlich.
Ist das ein Vertrauen, was mit der Reise auch nochmal besonders gewachsen ist? Oder ist das was, wo du sagen würdest, ach, das habe ich vorher schon mitgebracht?
Das habe ich tatsächlich vorher schon mitgebracht. Das war so ein grundsätzlicher Gedankengang, wie ich in die Reise gestartet bin. Auch war das einfach schon da. Vielleicht. Das war einfach, ja.
Doch, erzähl nochmal weiter.
Genau, also das habe ich tatsächlich schon mitgebracht. Das war ich habe mit meinem Kumpel, der hat Philosophie studiert, der aus Dubai, mit dem ich dann auch mitgefahren bin. Und wir haben halt viel diskutiert und viele philosophische Konzepte einfach durchgekaut und uns auch einfach mal die ganz grundsätzlichen Fragen gestellt, auch mit, was ist überhaupt gut und was ist böse oder was ist schlecht oder was ist gut. Genau, und wir haben da alles so ziemlich durchgekaut, sind dann auch ein bisschen so über den Taoismus gestolpert. Und im Taoismus ist so dieses, also ich habe es nicht studiert und ich kenne mich da nicht genau mit aus, aber so ein bisschen von diesen Grundprinzipien ist eben genau das, dass man einfach die Sachen ein bisschen passieren lässt und da ein bisschen mit dem Strom einfach mitschwimmt, so ein bisschen dieses sei wie Wasser. Das hört sich ja so abgedroschen an, aber das ist tatsächlich.
Ich habe hier ein Buch, das heißt Be Water, my friend. Das hat die Tochter von von Bruce Lee geschrieben.
Ja, aber das ist wirklich, das ist so ein, wenn man dann mal drüber nachdenkt, das ist tatsächlich irgendwie so tiefgründig und so, es macht schon Sinn. Und wenn man wirklich wie Wasser ist, Wasser versucht nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Wasser, wenn vor einer Barriere kommt, wächst es halt einfach davor, bis das Wasser größer, höher, stärker ist oder bis es einen Umweg findet und im Endeffekt. Denke ich, wenn man so ein bisschen sein Leben auch so ähnlich lebt, das funktioniert einfach tatsächlich wirklich richtig gut. Und das Schöne ist, man hat diesen ganzen Stress nicht und diese ganzen, wenn man einen genauen Plan hat, den man verfolgt, es ist halt mega stressig, es ist oftmals mega enttäuschend. Das andere ist, dass der Plan wahrscheinlich eher ein Schmarrn ist, weil man einfach, wer ist man denn selber, dass man irgendwie einen Plan, einen universellen Plan für sich ausstellen kann, dass das, da bräuchte es ja im Endeffekt schon eine höhere Kraft dafür, um sowas überhaupt erstmal zu machen. Und das Schlimmste ist, wenn der Plan dann irgendwie, den man dann seit so vielen Jahren verfolgt, dann wirklich in Erfüllung geht, dann steht man halt danach da und hat so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen, weil auf einmal ist der Plan in Erfüllung, das Ziel ist weg, weil das hat man jetzt erreicht. Und das ist meiner Meinung nach einfach keine vernünftige Art, durchs Leben zu gehen. Also was heißt vernünftig? Einfach keine, es ist ziemlich unentspannt und potenziell auch nicht sehr erfolgreich. Genau, und das andere ist halt einfach, man geht halt so mal durch die Türen, die sich vor einem öffnen. Das ist halt einfach das Gleiche mit diesem Be Like Water. Und ich habe da echt gute Erfahrungen gemacht. Ich habe das am Anfang so als Tester mal gemacht und gedacht, okay, das hört sich ganz interessant an, ich probiere es jetzt einfach mal. Und bin dann einfach mal so, habe einfach mal alles so passieren lassen, habe mehr Ja gesagt wie Nein. Also gerade wenn jemand gefragt hat, hey, hast du Lust da drauf oder willst du damit kommen oder irgendwie so? Oder soll ich die Katze jetzt mitnehmen, obwohl ich sie eigentlich nicht darf? Genau.
Meinst du jetzt auf der Reise auch, ne?
Davor auch schon. Also Mogli habe ich vor der Reise gefunden. Mhm. Das war quasi ein halbes Jahr vor der Reise. Und das war ja natürlich auch die Frage, soll ich da überhaupt mitkommen? Ich meine, ich hatte natürlich auch andere Sachen zu tun und Geld wollte ich ja für die Reise sparen. Aber da habe ich mir auch gesagt, ja, okay, ich probiere es und ich lerne jetzt was durchs Offroad fahren und mit dem Motorrad umgehen. Und das nächste war dann natürlich, soll ich die Katze jetzt mitnehmen? War auch keine einfache Entscheidung, weil gut, im Endeffekt hätte ich sie ansonsten sterben lassen müssen, von daher war die Entscheidung schon wieder einfach, aber genau, das sind einfach so die Sachen, die sich halt ergeben haben und ich gehe da einfach mit und der Rest passiert irgendwie alles so und das mache ich schon seit zig Jahren so eigentlich und das macht eigentlich auch richtig Spaß und das Schöne ist auch ein bisschen, dass man, weil man ja keinen Plan hat, weiß man ja vorher auch gar nicht, wie das alles hinführt und dann macht das ja das ganze eigene Leben auch noch umso spannender eigentlich für einen selber, weil man das ein bisschen wie ein Buch selber ja mitverfolgen kann oder wie ein Film oder so und dann manchmal einfach schauen kann, okay, was passiert jetzt wohl? Also ich habe ja bei der Reise jetzt auch nur geplant, dass ich jetzt mal nach Dubai fahre und dann wusste ich auch noch gar nicht, wie geht's jetzt weiter. Ich habe auch nicht die Kohle gehabt, weiterzufahren und habe dann gedacht, naja, schauen wir mal, was passiert. Und ja, dann habe ich ja da zwei Jobs gefunden in Dubai. Dann hat der Verlag noch durchgeklingelt, hey, hast du Bock, ein Buch zu schreiben? Ja, cool. Und dann ging es wieder weiter. Und ich hatte aber auch tatsächlich, bevor der Verlag angerufen hatte, ich hatte dann irgendwie, weiß ich nicht, noch, keine Ahnung, 5.000 Euro in der Tasche oder sowas, als ich in Dubai dann mal alles bezahlt hatte, mein Motorrad wieder fertig war und alles. Und habe dann gesagt, ja cool, jetzt habe ich 5.000 Euro in der Tasche, jetzt fahre ich nach Nepal. Wie ich da wieder zurückkomme, keine Ahnung, aber das wird es ja dann schon wieder irgendwie ergeben. Und kurz vor der Abfahrt hat er das Telefon geklingelt und der Verlag war halt dann dran und gesagt, hey, hast du Bock, ein Buch zu schreiben? Wir würden dir auch einen Vorschuss zahlen. Und damit war halt wieder Kohle da, dass ich halt einfach wieder einen nächsten Schritt machen kann. Aber das habe ich alles davor auch nicht gewusst. Das sind so die Sachen, die dann einfach immer irgendwie passieren. Und ja, wie gesagt, ich habe so ein bisschen wie so ein Gottvertrauen, dass es irgendwie immer gut geht und das, ja, lass mal auf Holz klopfen. Das hat tatsächlich auch immer irgendwie funktioniert. Also, ja.
Und trotzdem ist es so gewesen, dass du ja eine ganze Zeit lang als Disponent gearbeitet hast, glaube ich. Mhm. Und genau. Dass du auch in deinem Buch schreibst, es hat dich schon auch Mut gekostet, diesen Schritt zu gehen, trotz Gottvertrauens.
Ja, das ist auf alle Fälle. Es ist vor allen Dingen auch, wenn man, das Schlimme ist eigentlich, wenn man nichts hat, wenn man als Obdachloser auf der Straße lebt, dann wäre das natürlich ein total einfacher Schritt, aber da kann man sich natürlich nicht leisten. Und wenn man sich leisten kann, dann ist in der Regel so, dass man ja schon alles hat. Und so ein sicheres Leben hinter sich zu lassen, ich meine, da geht's nicht bloß, dass ich meinen Job und alles aufgeben muss und meine Wohnung und so weiter, aber das ist, du weißt ja natürlich auch nicht, was da gesundheitlich passiert. Ich meine, es kann einfach ganz banal gesagt ein Unfall passieren. Das war, glaube ich, auch das Riskanteste an der ganzen Reise, dass ich einen Unfall habe. Oder auch, dass man, was weiß ich, Malaria kriegt und sich dann mit solchen Sachen rumschleppt und so weiter und so fort. Man weiß ja auch nicht, was da irgendwie passiert oder ob man überhaupt lebendig wiederkommt und jetzt eigentlich. Also meine Oma hätte mir, glaube ich, eine gescheuert am liebsten für diese Entscheidung, wenn sie das gekonnt hätte, weil sie das zum Beispiel überhaupt nicht verstehen kann, wie man dieses sichere Leben, wo man alles hat und alle Sicherheiten hat und einen festen Job und ein Netzwerk von Freunden und Familie und alles da und Wohnung und so, wie man das halt einfach einfach so aufgeben kann. Ich meine, sie kommt aus der anderen Welt, sie kennt das halt von Kritik und so, und da ist das natürlich nochmal die Wertschätzung von einem sicheren, festen Zuhause nochmal viel höher. Mhm. Ich bin ja jetzt in einer friedlichen Zeit aufgewachsen, Gott sei Dank, auch wenn man das, glaube ich, selten zu schätzen weiß, aber ist eigentlich eine total tolle Sache. Und dann ja, hat man halt auch solche Flausen im Kopf. Aber einfach ist das natürlich nicht, weil man einfach erst einmal alles einfach aufgeben muss, in der Hoffnung, dass es dann doch irgendwie am Ende vom Tag was Besseres draus wird. Und man weiß aber nicht, geht das nach vorn los, geht das nach hinten los? Oder und meine einzige Absicherung war eigentlich, was ich davor gemacht habe, ich habe gesagt, ich mache einen Fachwirt, Verkehrsfachwirt. Den hatte ich mir ursprünglich vorgenommen, um nach Australien auswandern zu können, aber das ist jetzt auch schon wieder lang her. Und jetzt habe ich dann eigentlich noch gemacht, dass ich mir gesagt habe, okay, wenn ich wiederkomme und was weiß ich, 10.000, 20.000 Euro Schulden habe, dann kann ich damit halt einfach einen gut bezahlten Job finden und dann setze ich mich halt einfach mal hin und racker ordentlich und krieg die Kohle wieder rein und dann geht mein Leben mal wieder weiter. Genau, und das war so ein bisschen so eine meiner Absicherung, war eigentlich, dass ich eine gute Ausbildung habe, Berufserfahrung und auch gute Referenzen habe. Und das war so meine Absicherung. So. Aber ja, ansonsten habe ich halt auch nichts gehabt.
Es ist spannend, wenn du das jetzt gerade so erzählst, weil sich das auch, so hast du es auch gerade gesagt, das ist so getrennt Leben und Arbeiten, ja. Dass du sagst, also ich wäre wiedergekommen, hätte weitergearbeitet, dann hätte ich weiterleben können und weiterreisen können.
Ob es dann Reise wird oder vielleicht auch, weiß man, was steckt da nicht drin? Vielleicht ist ja dann ein kleines Kind oder man neben einem und dann ist das wichtiger wie die Reise und das wäre auch nicht schlecht, das ist ja nicht so, dass das was Schlechtes wäre. Ja. Genau, also da steckt man ja nie drin. Also ich weiß nicht, ich weiß auch jetzt nicht, jetzt habe ich ja erstmal vor, das Buch wieder zu schreiben. Also der nächste Plan ist jetzt erstmal im Winter nach Indien zu fliegen und noch ein Buch zu schreiben. Die Fortsetzung halt einfach. Und was dort oder danach passiert, ich habe auch absolut keine Ahnung. Ich weiß noch gar nicht, wo ich leben möchte, um ganz ehrlich zu sein. Mhm. Ich habe noch nicht mal das rausgefunden. Und irgendwie, je mehr dass ich erfahre und lerne und so, desto schwieriger werden solche Entscheidungen irgendwie auch. Also es wird nicht einfacher, also.
Ja, auch weil du hast ja, was ich mich gefragt habe, ist, hast du manchmal den Eindruck, dass es vielleicht so kommen könnte oder vielleicht auch schon so ist, dass man vielleicht immer ein Stück weit Heimweh mit sich trägt, wenn man so weit gereist ist wie du und wenn auch offen ist, wo ziehe ich hin? Weil letztendlich hat man immer irgendwo auf der Welt Menschen, die einem was bedeuten.
Ja, es sind so eher so die Menschen tatsächlich, wie die Heimat. Das mit dem Heimweh, das ist bei mir schon ein bisschen irgendwie verloren gegangen. Ich bin mit 16 bin ich nach Rosenheim gezogen. Ich bin ursprünglich da aus Brandenburg in der Nähe, ja, zwischen Dresden und Cottbus bin ich ja. Und als ich mit 16 dann nach Rosenheim gezogen bin, da hatte ich halt totales Heimweh und ich bin dann da auch irgendwie die ersten ein, zwei Jahre lang jedes Wochenende tatsächlich wieder rübergefahren. Das sind 600 Kilometer einfach. Und ich habe mir das wirklich lange angetan, weil ich einfach auch meine Freunde, mein Umfeld vermisst habe und so. Aber dann habe ich halt hier ein neues Umfeld aufgebaut und dann hat sie das dann da drüben ganz schnell verloren natürlich, weil das lebt sich natürlich aufgrund der Entfernung dann einfach auch auseinander. Genau, und dann hat die mir hier ein Umfeld aufgebaut und dann war das einfach mein neues Leben und dann, tja, genau.
Also ist es doch eher so, dass du quasi dein Zuhause jetzt in dir hast und das überall mit hinnimmst und dir vorstellen könntest auch, also zumindest erstmal vorstellen, grundsätzlich überall zu leben, dass es dich nicht so ein krasses Heimweh mehr so.
Das ist richtig. Also es sind eher die Leute, die ich dann vermissen würde. Und da muss man leider auch sagen, jetzt wo ich wieder zurück bin, war ja auch mal jeder so, vermisst du deine Freundin, Familie nicht? Da kommt, ist ja so eine der ersten Fragen, was immer so kommt. Aber im Endeffekt hat man ja hier auch nicht wirklich viel Zeit miteinander, weil jeder lebt irgendwie für sich selbst und jeder macht so seins und geht arbeiten und am Wochenende auch keine Zeit, weil man muss das noch erledigen und das noch erledigen und die Kumpels haben natürlich mittlerweile auch Kinder und sind natürlich dann mit denen beschäftigt, ist ganz klar. Also dass man, weiß nicht, also dieses, das, was man eigentlich meint, dass man eine Heimat hat, das finde ich, habe ich jetzt auch gar nicht in dem Maße, wie ich es mir eigentlich wünschen würde. Also dass im Grunde genommen eigentlich eine größere Gemeinschaft ist, dass die Leute mehr eigentlich zusammenwohnen. In Indien zum Beispiel gibt es oftmals diese Familienhäuser, wo halt dann die ganze Familie zusammenwohnt. Und das ist natürlich auch nicht einfach. Aber auch andererseits wieder schön, weil man halt einfach in einer Gemeinschaft wohnt und auch Aufgaben einfach verteilt werden. Weil, ich sag mal, wenn jeder einzeln wohnt und selber für sich kocht und einkaufen geht und alles Mögliche, es bleibt halt auch nicht viel Zeit am Ende vom Tag für keinen. Und so eine Gemeinschaft erleichtert halt das Leben dann schon auch und schafft auch mehr Raum dann irgendwie. Und ja, sowas wäre eigentlich schon schön, aber das habe ich halt hier auch nicht. Also so viel Heimweh habe ich dann im Endeffekt gar nicht, weil ich habe auf der Reise, ja, sehe ich meine Freunde vielleicht manchmal sogar noch mehr, weil sie mich für eine Woche besuchen kommen und ich dann einfach die ganze Woche mit denen habe. Also meine Mom zum Beispiel, die war mich 2 Wochen besuchen oder 3 Wochen. Wir haben so einen Roadtrip gemacht durch Himalaya und haben dann einfach mal so 2-3 Wochen aufeinander gehangen. Und ich glaube, ich habe sie, seitdem ich jetzt zurück bin, zusammenhängend, also insgesamt noch nicht so viel gesehen wie in diesen 2 Wochen. Von daher dieses Heimweh, das ist eigentlich gar nicht mehr da eigentlich.
Stimmt, wenn du das jetzt so sagst, kann ich gut verstehen und kann dem auch wirklich was abgewinnen, weil es stimmt. Jeder ist so in seinem Leben so sehr involviert.
Genau, ja. Und jeder macht halt seins, genau.
Ja, so, also es gibt natürlich auch darüber hinaus Verbundenheit, aber jeder ist schon sehr beschäftigt einfach auch mit seinem Leben. Und dann ist tatsächlich, wenn man im Rahmen von Urlaub zusammen Zeit verbringt, mehr so dieses, dass man ja einfach längere Zeit am Stück miteinander auch verbringen kann genau, und auch gegenseitig voneinander was hat.
Genau, so ist es. Weil jetzt ist halt einfach, es ist halt einfach jeder busy. Ich meine, es kann ja kein Verüben, es ist ja auch irgendwie ein schnelllebiges Leben, was wir da haben. Und es muss ja auch alles irgendwie bezahlt werden und klar, und wenn man Kinder hat, dann haben die natürlich Priorität, das ist auch ganz klar. Ja,
aber stimmt, es ist schon spannend. Es gibt auch, dass es einfach auch andere Lebensmodelle gibt, die auch so durch den Alltag tragen, so wie du es gerade beschrieben hast, beispielsweise in Indien.
Ja, das auf alle Fälle. Also da gibt es ganz, ganz, ganz coole Sachen, ja. Das wird einem aber auch erst so richtig bewusst, wenn man es mal irgendwie anders gesehen hat. Also so, wenn man da nur daheim hockt, das hört sich immer so schlimm an, aber wir haben halt gerade gesagt, es gibt ja genug zu tun, dann kriegt man das vielleicht aber auch gar nicht mit und man weiß aber auch so das eine oder andere dann auch nicht zu schätzen. Das ist das andere. Das ist ja, man sagt ja immer so, dass the sweet is not as sweet without the sour. Also quasi das Süße ist nicht so süß, wenn es das Saure nicht gäbe und so ist es tatsächlich und das merkt man immer wieder und das ist eigentlich auch so schade, weil wir einfach hier so viele Sachen haben, die einfach auch toll sind in Deutschland. Ich meine, uns geht's ja wirklich gut, auch für Hygienestandards und Trinkwasser und medizinische Versorgung und dann das Klima. Ich meine, wir schimpfen ja zwar immer gerne über das Wetter, aber es ist ja total geil. Hier wächst ja alles, es ist alles grün, wir haben genug Wasser. Das sind ja so wertvolle Sachen, die wir aber einfach auch nicht zu schätzen wissen. Das ist auch so eine Sache, was man auf Reisen dann, finde ich, ganz stark irgendwie lernt, ein paar Kleinigkeiten einfach zu schätzen zu wissen, so wie fließendes Wasser oder auch ein isoliertes Zimmer. Ich habe in Indien bei 3 Grad in meinem Zimmer gesessen und versucht, ein Buch zu schreiben. Das geht natürlich dann nicht.
Ich habe gerade gedacht, als du, also zum einen nochmal mit den unterschiedlichen Lebensmodellen, da musste ich auch an dein Buch denken. Und zwar, als du anfängst, darüber zu schreiben, wie es dir überhaupt ermöglicht worden ist, dieses Buch zu schreiben, nämlich mit viel Unterstützung auch von anderen, gerade was dieses Thema Kochen und Essen und grundsätzlich drauf geht. Und dieses, dass du da gut eingebettet gewesen bist, dir auch viel Freiraum gegeben hat, das dich wirklich dieser Aufgabe zu widmen.
Ja, musste ich auch irgendwie, weil das war, ich habe das am Ende dann so gemacht, wie du das gesagt hast, so dass das alles schön organisiert war. Und ich hatte, die haben gekocht für mich und alles. Das hatte ich am Anfang nicht. Ich habe am Anfang auch gar nicht gewusst, wie ich so richtig da überhaupt das Ganze angehen soll. Das ist ja irgendwie so eine riesige, riesige Aufgabe. Erstmal muss man sich irgendwie alles zusammentragen, was ist jetzt nochmal passiert und so, und das alles nochmal irgendwie reflektieren und. Das ist ja eine wahnsinnige Aufgabe und das war irgendwie das Schwierigste, was ich in meinem Leben gemacht habe, ist dieses Buch zu schreiben. Das war auch schwieriger wie die Reise, weil da bin ich einfach jeden Tag irgendwie einen Schritt gelaufen und beim Buch musste ich halt jeden Tag wieder hinhocken. Und du hast halt auch keinen, der dir in den Arsch tritt und sagt, jetzt mach mal oder jetzt steh mal früher auf. Und das Nächste ist, wenn der Kopf gerade irgendwie nicht will, dann hockt man da auch gerne mal einfach 2, 3, 4 Stunden vor einem weißen Blatt Papier, ohne dass da was draufkommt. Das ist halt wirklich richtig schwierig und am Anfang habe ich das auch noch gar nicht so richtig gewusst, wie ich das Ganze angehen soll. Ich bin wirklich so durch die Berge gefahren und mir gedacht, okay, ich will ein Buch schreiben. Wo finde ich jetzt eine Stelle, wo ich mich für ein paar Monate oder ein Jahr niederlassen kann, wo ich ein Buch schreibe? Ich war ja auch das erste Mal in dieser Gegend. Ich wusste halt gar nicht, wie sind die Gegebenheiten, wie ist mit Internet und Strom und dies und dies und dies. Und da hatte ich einen Sturz eigentlich und der Sturz hat es dann irgendwie entschieden, wo ich im Endeffekt anfange, das Buch zum Schreiben. Und ich bin dann halt einfach wieder durch dieses Türchen gegangen, was sie dann vor mir geöffnet hat und hat mir gedacht, okay, dann bin ich halt jetzt hier und schreib mal und habe am Anfang mir aber so eine ganz einfache Hütte nur genommen Und das war total idyllisch, also super schön und alles. Und dass das ein ganz einfaches Leben war, hat mich eigentlich nicht gestört an sich. Aber das Problem war, das Leben war einfach so einfach, dass ich den ganzen Tag damit beschäftigt war, einfach die normalen den Haushalt zu schmeißen. Also ich habe, das war halt einfach nur so ein kleines Steinhütchen mit oben. Es waren einfach nur ein paar Baumstämme-Dachbalken drüber gelegt und da waren einfach so Schieferplatten und zwischendurch war ein bisschen Folie drin, das ganz durchtropft einfach und ein bisschen Sand drauf. Genau, und nachts sind mir dann die Leoparden übers Dach gelaufen, dann hast du dann den Sand krümeln gehört und tagsüber sind die Affen drüber gelaufen und Strom gab es ungefähr in der Regel so einen halben Tag, das war aber auch mal irgendwie fast eine Woche weg und Wasser gab es eine Stunde lang am Tag, wenn alles geklappt hat, aber oftmals war es halt auch einfach schon geklaut von jemand anders, der gerade ein Haus gebaut hat oder irgendwie so, und wir haben dann auch mal so eine Woche gehabt, wo in der ganzen Woche eine Stunde Wasser gekommen ist. Und natürlich hat man da kein fließendes Wasser, also gerade die Sachen, was Geschirr abspülen, Zähne putzen, duschen, Klo gehen, gut, Klo ist nicht so schlimm, aber oder auch Wäsche waschen oder sowas, wenn man kein fließendes Wasser hat und auch keine Waschmaschine und so, das sind dann einfach Sachen, die einfach brutal viel Zeit in Anspruch nehmen. Und da kann man auch nicht schnell mal nachts noch das Geschirr waschen, weil halt draußen schon wieder die Leoparden rumrennen. Also stellt man es hin und wäscht das am nächsten Morgen dann erst wieder ab. Mhm. Und dann hatte ich natürlich auch keinen Kühlschrank, das heißt, ich habe alles irgendwie frisch einkaufen müssen und habe auch nur eine Mahlzeit kochen können, das ist dann meistens dann relativ warm, das heißt, das kannst du eigentlich irgendwie draußen hinstellen, draußen sowieso nicht, weil dann kommen die Viecher wieder, sprich die Affen. Und also
mit denen Mobi dich auch nicht so gut verstanden hat.
Nee, sehr tierische Angst vor Affen, weil die einfach so schnell sind und überall hinkommen. Aber sie weiß halt nicht, dass die Affen ihr nichts tun, das weiß sie eben nicht. Nee, aber das war halt einfach so ein total einfaches Leben und alles hat halt einfach Ewigkeiten gedauert. Allein, dass man sich mal duscht, dass man erstmal einen Eimer Wasser abfüllt und dann braucht man erstmal so eine Heizspirale, dass der warm wird, weil ich bin Warmduscher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe viel mitgemacht und ich kann auch mit Temperaturen echt gut umgehen. Also so zwischen -5 und sagen wir mal, bis 35 Grad fühle ich mich eigentlich ganz wohl oder bis 40 wegen mir noch. Aber wenn es ums Duschen kommt, ich bin schon ein Warmduscher. Genau, und aber eben, wenn das Wasser dann mal warm hat, dann hast du wieder Stromausfall zwischendurch und das ist ja Wahnsinn, das dauert halt einfach alles so, so lang. Und ich habe in den ersten 7 Monaten Buchschreiben tatsächlich nicht viel zu Papier gebracht. Und dann bin ich dann nach Nepal gefahren, habe gedacht, jetzt muss ich das einfach grundsätzlich ändern. Jetzt habe ich gewusst, ich brauche Essen, ich brauche fließend Wasser, ich brauche Strom, einfach, dass der Laptop nicht ausgeht, dass ich arbeiten kann. Und ich muss halt irgendwo sitzen, wo ich halt einfach schreiben kann. Also da muss halt einfach Licht sein. Und Insekten ist auch so eine Sache. Wenn ich jetzt zum Beispiel in dieser Hütte gesessen bin oder auch in Nepal, später war das auch noch ein Thema, zwar nicht ganz so krass, aber auch noch ein Thema. Es ist einfach, dass je nachdem, wo man ist, wenn man so ein bisschen in den tropischen Gegenden sind, gibt es halt auch viele Insekten. Und wenn man dann abends, wenn es dunkel wird, ist draußen und dort geht ja meistens die Sonne um 6 Uhr runter, weil man ist ja relativ nah am Äquator dran. 6 oder 7 Uhr rum ist da immer Sonnenuntergang. Und wenn man am Abend aber noch was schreiben möchte, dann ist das nächste Mal halt den Laptop an und man hat die ganze Tastatur voller Viecher. Weil die Viecher halt einfach, da kann man auch nicht mehr schreiben, weil man ständig irgendein Viech zerdappt und das dann irgendwie zwischen den Tasten klebt. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die haben wir eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Gell? Also das, wenn man hier in Deutschland sitzt, da würde man nie im Leben drauf kommen, auf so eine Probleme. Und auf einmal steht man da und kommt irgendwie nicht weiter. Also das ist, ja, auch schon irgendwie spannend gewesen. Aber ja, in Nepal habe ich mich dann total gut aufgestellt, habe jemand gerade für mich gekocht, früh, Mittag, Abend, dreimal am Tag. Und ich habe denen halt auch ein bisschen mitgeholfen. Immer wenn die mal Hilfe gebraucht haben, was Schweres zu tragen oder auch einkaufen gehen, weil die hatten keinen Gefährter. Und genau, dann habe ich halt geholfen und dann haben wir uns da so gegenseitig geholfen. Im Kühlschrank hat man da, das heißt, wir konnten einmal für 2 Sachen vorkochen, wir konnten auch mal für 3 Tage einkaufen gehen und so und so. Eine Batterie war, wie gesagt, ein Backup da gewesen. Das heißt, man hat eigentlich fast immer Strom gehabt und das war schon ein Unterschied. Und dann habe ich wirklich, also ich habe da wirklich mindestens so 8-10 Stunden am Tag oder was, habe ich dann wirklich an dem Buch gesessen für 5 Monate nochmal, so 6 Tage die Woche und habe da wirklich echt hart daran gearbeitet, dass das dann fertig wird. Also wie gesagt, das war ein krasses Projekt. Das ist auch, ich habe so ein bisschen Bammel davor auch, mich jetzt wieder hinzusetzen, um die Fortsetzung zu schreiben. Das Einzige, was ich mir denke, okay, ich habe ein bisschen mehr Erfahrung jetzt, vielleicht ist es ja ein bisschen einfacher irgendwie, weil ich kann mich ein bisschen besser darauf einrichten und ja, durch die Vorträge auch, das ist auch ganz witzig, man lernt halt schon so ein bisschen so dieses Geschichten erzählen und wie erzählt man eine Geschichte besser oder was lässt man weg, weil man muss immer was weglassen, das hilft nichts. Genau, das vielleicht hilft diese ganze Erfahrung jetzt ein bisschen effizienter zu sein, ein bisschen schneller zu schreiben, wie ich beim ersten Buch das gebraucht habe.
Hast du das ganz alleine gemacht oder hast du irgendwie jemanden gehabt, der gegengelesen hat oder dir zwischendrin mal Feedback gegeben hat oder sonst, weil ich denke, mein Gott, das ist ja unglaublich schwierig, genauso wie du sagst, ohne jemanden zu haben, der vielleicht ab und zu mal anfragt, na, wie steht's, wie sieht's aus, wie weit bist du?
Na, hatte ich tatsächlich nicht. Also ich hatte natürlich am Ende schon einen Lektor vom Verlag, ganz logischerweise, die dann natürlich das gegengelesen haben. Und dann musste es ja auch noch extrem gekürzt werden, weil ich habe ja eigentlich... ist jetzt gerade hier auch ganz schön gekracht.
Gewittert weiter?
Ja, es gewittert weiter. Und Mogli macht sich auch schon wieder auf die Socken. Die hat schon wieder Angst. Warte mal, ich mache jetzt mal eine Höhle und dann fertig, dass sie ihre Ruhe hat. So, jetzt ist sie in der Höhle. Da fühlt sie sich sicher, oder? Nein, jetzt bin ich doch raus. Okay. Jetzt bin ich ganz abgelenkt. Sorry, was hat man gerade?
Ich hatte gefragt, wie das ist mit, also ob du jemanden hattest, der gegengelesen hat.
Ah, genau.
Ob du es wirklich ganz zu Ende geschrieben, hingeschickt und erst dann quasi so ein Austausch darüber stattgefunden hat.
Im Endeffekt war es so. Also ich habe vorher schon mal zum Schauen einfach nur mal Auszüge geschickt von dem Skript, aber eigentlich war es ja, ich habe das ganze Ding beschrieben und dann abgeschickt und dann wurde es halt extrem gekürzt. Das war so ein bisschen schade, weil ich habe von Anfang an eigentlich gesagt, dass ich gerne vom Platz her das Buch bis eigentlich Dubai hätte, von der Geschichte zum Erzählen, weil da gibt es ja auch viel zu erzählen, gerade zu der Anfang, wie kommt man dazu, wie komme ich zu Mogli und wie. Gerade am Anfang sind halt diese alltäglichen Situationen nochmal spannend, weil man einfach mit einer Katze auf dem Motorrad reist. Und ich hätte eigentlich gerne ein Buch gehabt bis Dubai und dann hätte ich gerne ein zweites beschrieben, bis Nepal jetzt. Und ich habe auch dafür echt genug Material. Das Skript ist auch lang genug gewesen. Das Problem war, dass die am Anfang dann schon gesagt haben, na, das denkt immer jeder, dass es zu viel wird, aber das ist nie zu viel. Schreib einfach mal und so. Und am Ende war es dann, ja, herzlichen Glückwunsch, du bist der Erste, der wirklich zu viel hat, aber es... Format war jetzt halt schon festgelegt, das heißt, wir können es jetzt halt gar nicht mehr ändern und das ist jetzt einfach so. Genau, und das war schon ein bisschen ärgerlich dann auch, weil das Skript irgendwie so 600 Seiten sind und im Endeffekt 200 Seiten im Buch stehen.
Mhm. Da ist viel. Das tat weh wahrscheinlich.
Das tat weh, ja. Also man muss nicht natürlich alle 600 Seiten, aber im Endeffekt gesehen wäre das schon wichtig gewesen, dass man da halt eigentlich zwei Bücher draus machen soll. Eins Rosenheim bis nach Dubai. Und dann eins Dubai bis nach Nepal und dann könnte man ja jetzt vielleicht den Rest tatsächlich in eins, weil man muss ja viele Sachen nicht nochmal extra erklären. Beziehungsweise habe ich natürlich danach auch noch so viel erlebt, dass ich da auch schon wieder locker nochmal zwei Bücher drüber schreiben könnte eigentlich. So ist es nicht. Mhm. Ja, aber im Endeffekt alles allein gemacht und dann zum Lektor geschickt, dann wurde das ganze Ding nochmal überarbeitet und auch ein Design gemacht und dann... Und der Rest halt Gott sei Dank über den Verlag, weil ich glaube, ich hätte nicht die Energie dann noch gehabt, dass ich mich dann um Vertrieb und um alles Mögliche, das wäre zu viel gewesen. Also ich bin echt heilfroh, dass ich da einen Verlag hatte, der dann sich darum gekümmert hat, um die ganzen Sachen. Und ich war dann gleich wieder auf Reisen, also ich habe das Skript abgeschickt und am nächsten Tag ist mein Visum ausgelaufen. Und ich habe mich schnellstmöglich vom Acker gemacht, wieder aus Nepal und wieder nach Indien eingereist. Genau, und dann hatte ich ja auch erstmal wieder die nächsten Monate nur auf der Straße eigentlich und genug um mich. Also ich war dann schon ganz froh, dass das dann die Arbeit im Endeffekt jemand anders gemacht hat, die restliche Arbeit.
Jetzt ist ja das Buch super erfolgreich geworden. Also ich meine, es ist ja ein Spiegel-Bestseller. Das heißt also, herzlichen Glückwunsch dafür, das ist dir also super, super gut gelungen. Hättest du das gedacht?
Ja. Gedacht nicht. Das wäre vielleicht auch ein bisschen anmaßend oder so, ein bisschen, ja. Aber ich sag mal, überrascht hat es mich jetzt auch nicht. Nicht, weil ich jetzt so ein toller Autor bin, einfach nur, weil die Geschichte toll ist. Einfach nur Mogli dabei ist, deswegen hat es mich nicht überrascht. Ich habe mir mehr Sorgen gemacht, wie der Schreibstil, wie so das die Leute mögen, aber das mögen sie scheinbar recht gut. Also ich habe immer so das Feedback gekriegt, dass die Leute immer so der... Oft gesagt worden ist mir, dass sich die Leute, die Leser eigentlich gut reinversetzen konnten in das Buch, dass sie so das Gefühl hatten, sie sind mit mir mitgefahren. Und das fand ich eigentlich ganz toll, dieses Feedback. Aber ja, dass sie sich grundsätzlich einfach aufgrund der Story Katze auf dem Motorrad, dass sich das nicht schlecht verkauft, das habe ich mir schon mal gedacht. Also ja, kann man sich ja denken, dass auch eine Geschichte ist halt so. Außer, dass, wenn ich das natürlich jetzt richtig scheiße geschrieben hätte, dann, ja, das hätte man dann schon gemerkt, aber, ja, das ist ja natürlich, es verkauft sich leicht, die Geschichte. Ich merke es jetzt aber, wenn ich Zeitung anrufe oder irgendwas, es ist in der Regel nicht schwierig für mich, dass ich irgendwo einen Artikel platziert kriege, weil ich da sage dann, hey, ihr kriegt die Story von mir, ihr könnt ein Interview machen, ihr kriegt Bilder und Zeug von mir. Und ich möchte deswegen ja für eine Veranstaltung oder irgendwas gerne einen Zeitungsartikel haben. Es ist in der Regel nicht schwierig. Also ich habe auch die ganzen, da sind ja schon irgendwie zig Zeitungen, Magazine und Fernsehsachen und alles Mögliche schon gewesen. Ich bin eigentlich nie auf jemand drauf zugegangen. Die sind eigentlich alle immer auf mich drauf zugekommen, einfach weil die Geschichte einfach so ein Selbstläufer ist. Genau, und von daher hat es mich eigentlich wirklich, ja, die sind natürlich schon gefreut, aber es war nicht, dass ich es jetzt ausgeschlossen hätte, sondern es war so, ja.
Ich finde das so schön, weil auf der Lesung hier, das fand ich, hast du auch einfach so schön beschrieben, hast du ganz am Anfang gesagt, also erst hast du so ein bisschen beschrieben, dass du aus der Ecke Brandenburg kommst und dass da irgendwie tote Hose war, wo du herkommst und nicht so viel los gewesen ist und dass du damals schon total gerne gelesen hast auch.
Genau, ja.
Und dann hast du so schön erzählt, dass dich das immer fasziniert hat, dass so ein Buch ganz stinknormal angefangen ist und so ein ganz normales Leben quasi, womit sich jeder identifizieren kann. Und 10 Seiten später war die Hauptfigur in ein Abenteuer verstrickt.
Genau, das war wirklich, ist auch wirklich tatsächlich, ich habe teilweise zurückgeblättert und mir gedacht, wie sind wir jetzt gerade von dem zu dem gekommen, weil, what the fuck, wie ging das jetzt auch einmal? Genau, also ich habe das wirklich, das war auch so, ich bin ja dann als kleines Kind, auch meine Mama hat mich so ganz typisch für deutsche Mamas, so um 8 geht's ins Bett, auch wenn im Sommer bis um 10 es draußen hell ist, dann liegt man halt als Kind um 8 im Bett und man weiß genau, die Freunde, die spielen jetzt draußen gerade mal Fußball. Und meine Ausflucht war dann wirklich einfach diese Bücher und einfach wirklich, ja, das war wirklich meine Ausflucht, weil ich habe in diesem Dorf, das ist zwar idyllisch und so, und jetzt ist es, jetzt kann man das vielleicht auch aus anderen Augen wieder sehen, weil jetzt hat man so viel gesehen, dass man diese Idylle wiederum genießen kann vielleicht, aber wenn man einfach nur von da ist und als Kind und oder junger Mensch, dann einfach, es passiert halt einfach nichts, das ist einfach so. Genau, das war einfach meine Ausflucht, dass ich mich dann immer in diese Bücher gestürzt habe. A, wollte ich noch nicht ins Bett und das war was Spannendes zum Lesen und B, hat es mich einfach so interessiert irgendwie, beziehungsweise einfach mitgenommen. Also ich war dann wirklich auch drin in den Büchern. Ich war dann nicht mehr in meinem Kinderzimmer, ich war dann irgendwie auf einem anderen Stern oder was weiß ich, wo auch immer dieses Buch gespielt hat. Und ich fand das immer so schön, wie so eine Fluchtmöglichkeit einfach von meinem eigenen Leben, was mir einfach in dem Moment nicht so zugesagt hat oder wie ich so war, wie ich es mir gewünscht hätte, gehofft hätte oder nicht so voller Abenteuer war oder irgendwie so. Und das war dann einfach so meine Ausflucht, dass ich dann meinen Kopf mal nehmen kann und einfach woanders hin tun kann und dann mal 2 Stunden in einer fiktiven Welt bin, wo ich einfach mal diesen Charakteren folge. Und ich fand das immer total toll und spannend. Und ich denke, das war auch so ein Grund, das hat so meine Abenteuerlust geprägt, dieses frühe Lesen und dann einfach irgendwie, ja, der Mensch ist so ein Rudeltier. Also wenn wir sehen, dass andere was machen, dann fällt es uns viel leichter, das auch zu machen. Und wenn wir aber noch nie jemanden gesehen haben, der sowas macht, dann erscheint es ja oftmals als unmöglich. Ne? Und ich denke, da habe ich schon so ein bisschen meine Inspiration auch in frühen Jahren hergekriegt aus diesen ganzen Büchern. Und auch so lustiges Taschenbuch und sowas fand ich auch mal ganz toll, weil die haben auch immer die größten Abenteuer erlebt, obwohl sie gerade auf Seite 1 noch mit dem hier Tick, Trick und Trax oder wie die hießen, am Frühstückstisch gesessen sind und dann kurz danach waren sie in, was weiß ich, Ägypten, haben Gold geschürft oder was weiß ich. Genau, also fand ich auch mal super spannend.
Ja, das fand ich auch irgendwie schön. Ich fand einfach dieses Bild irgendwie, ich konnte mich da so gut reinversetzen in dieses, jo, du bist irgendwie noch gerade so mit diesem Hauptprotagonisten oder der Hauptprotagonistin in ihrem normalen Leben und schwupps, 5 Seiten später bist du ganz woanders. So.
Super, gell, ja.
Es ist voll schön, dass du das mit deinem eigenen Leben, ich glaube, das schreibst du auch auf deiner Homepage, da hast du da auch nochmal drauf Bezug genommen, so dieses, dass es dir mit deinem eigenen Leben auch gelungen ist, einfach sowas zu leben, weil an einer Stelle schreibst du, ja, das gab es in Büchern oder ich habe das gesehen, aber es war halt nicht mein eigenes Leben. So.
Genau, ja, das war halt, Ja, so wie wenn man sich einen Film anschaut oder man sieht andere Leute im Fernsehen und man weiß, das sind auch Menschen, aber man denkt eigentlich selten daran, dass man das eigentlich auch selber machen könnte. Man denkt immer, das sind irgendwelche anderen Menschen, die das nur könnten. Dann mit dem Rollerbladen war es zum Beispiel auch so, wo ich nach Rosenheim gezogen bin. Ich habe damals als Kind schon ein bisschen irgendwie, hat mir das immer Spaß gegeben, dieses Rollerbladen. Und ich habe dann irgendwie versucht, ein paar Tricks zu machen, aber natürlich, das Internet war ja auch noch nicht und so, also dass man uns was abschauen hätten können oder so. Wir haben gar keine Ahnung gehabt. Und ich habe dann immer gedacht, das ist diese Tricks und dieses können nur diese Pros aus Amerika quasi. Ich weiß nicht, warum genau Amerika, aber das war so in meinem Kopf, dass das eigentlich nur die können. Und dann bin ich nach Rosenheim gezogen, bin dann irgendwann mal zum Streetbike gegangen. Und habe dann die Kids gesehen, die in meinem Alter waren, wie die da auch noch recht stümperhaft natürlich, aber die sind dann auf so einen Curb gesprungen, also auf so eine Kante drauf gesprungen und sind dann da drauf gerutscht, also dieses Grinden nennt man das. Und das war so ein Ding, was ich immer gedacht habe, das ist nur was irgendwelche Leute von dem anderen Kontinent können. Aber das geht natürlich, wir können das natürlich nicht. Und jetzt habe ich aber diese Kids gesehen, die da auch irgendwie erst 16 waren oder so und die das dann einfach gemacht haben. Und ich habe mir gedacht, so krass. Und wie ich das gesehen habe, hat es bei mir dann auch da sofort was umgelegt, einen Schalter. Und ich habe innerhalb von einer Woche die ganzen Basics halt einfach, da gibt es ja so ein Set von Basic-Tricks, die man macht. Ich habe die innerhalb von einer Woche, habe ich die dann gelernt. Weil die Vorerfahrung hatte ich ja schon, das war nur mein Kopf nicht freigeschalten, dass ich gedacht habe, das kann ich auch. Das war für mich immer völlig klar, dass ich sowas nicht kann. Und jetzt habe ich aber die anderen Kids gesehen, die das gemacht haben. Und auf einmal hat mein Kopf gesagt, hey, dann kannst du das auch. Und siehe da, eine Woche später konnte ich es. Und das ist immer so ganz witzig, weil einfach man, ich hätte es ja auch davor drauf kommen können und auch davor irgendwie. Aber ja, man braucht auch manchmal ein bisschen Inspiration und andere Leute zu sehen, die was machen, macht es dann irgendwie auch viel einfacher, dass man das Ganze nachmacht, wie wenn man der Pionier für so eine Sache ist.
Ich finde das schön, weil ich finde, du bist definitiv eine Inspiration auch dafür. Also du schreibst es in deinem Buch auch schön am Anfang. Quasi seinen eigenen Weg zu gehen. Also, dass es nicht den Weg für alle gibt. Also nicht quasi jeder, keine Ahnung, nicht für jeden ist es etwas, so eine Reise zu machen.
Es gibt aber nicht den gleichen Weg. Jeder,
genau, aber jeder hat vielleicht für sich etwas, wo er sagt, ach Mensch, das würde ich eigentlich gerne mal machen oder das steht irgendwie noch an und hadert da irgendwie so mit sich. Und deine Geschichte ist eine schöne Inspiration dafür, Mut zu fassen. So.
Ja, finde ich, ist auch ganz wichtig, einfach weil am Ende ärgert man sich, wenn man es nicht gemacht hat. Weißt du, wenn man den Mut nicht hat, also ich habe auch eine Bekannte von mir, die hat immer gesagt, Regret, wie sagt man jetzt auf Deutsch, quasi...
Bereuen?
Bereuen, ja genau. Bereue die Dinge nicht, die bereue...
Am Ende bereut man nur die Dinge, die man nicht getan hat, sowas?
Ja, genau. Also bereue die Dinge, die du machst und nicht die, die du nicht gemacht hast. Oder nicht.
Ah.
Das war so dieser regret the things that you do, but irgendwie so ging das. Genau.
Ja.
Und das finde ich auch einen ganz tollen Spruch, weil einfach am Ende schaut man dann auf sein Leben zurück und denkt, das hätte ich gern gemacht, aber ich habe es nicht gemacht. Und irgendein Grund, dass man es nicht macht, dass man sich vor sich selber rechtfertigt, warum man das nicht macht, gibt's ja immer. Und da braucht man meistens auch nicht weit suchen. Also bei jedem, dem man irgend sowas erzählt, kommt, oh, das kann ich aber nicht machen, weil ich habe das. Und das hat jeder irgendwas. Und es ist immer irgendwas dabei. Es ist, genau, also Gründe gibt es immer genug. Aber ich finde, wenn man diesen Mut nicht fasst, dann fragt man sich irgendwie die ganze Zeit, was wäre vielleicht, wenn ich es vielleicht doch gemacht hätte. Und ja, das muss man für sich selber entscheiden. Das ist natürlich auch irgendwie auch eine gefährliche Sache. Das ist natürlich nicht ganz ohne Risiko. Und ich habe auch nicht gewusst, ob ich lebendig wiederkomme, weil ganz realistisch betrachtet war die Chance, dass ich da drauf gehe, ein paar Mal ganz gut gegeben. Also da war ich ganz gut dabei. Das muss man dann einfach auch wissen, ob es einem das wert ist. Für mich war es das, weil ich habe mehr Angst gehabt, dass ich irgendwann mal im Alter auf mein Leben zurückblicke und mich dann ärgere über das, was ich nicht gemacht habe. Da habe ich einfach viel mehr Angst gehabt davor, wie dass ich jetzt mich auf die Reise stürze und bin gefahren von der Reise. Aber ja, ich finde, wenn man es irgendwie in sich hat, die Sachen zu machen, die man irgendwie machen möchte, dann finde ich auch, dass man es machen sollte. Und da finde ich auch wieder, dass diese Lebenseinstellung, dass man einfach so einen Fuß von den anderen setzt, einfach durch die Türen geht, die sich vor einem öffnen, das macht es dann wieder ganz einfacher, weil dann braucht man nicht so eine Hardcore-Entscheidung treffen, ich mache jetzt das und das und ich ich mache jetzt alles kaputt, was ich habe, nur dass ich was Neues anfangen kann, sondern man hat vielleicht einfach dann diesen Gedanken, ich würde gern das machen. Und ich denke, wenn man diesen Gedanken weiter verfolgt und da dann im Hinterkopf behält und das auch wirklich möchte, egal was das ist. Und wenn sich die Möglichkeiten einem eröffnen, also nicht mit Druck von einem selber, ich möchte jetzt mit dem Kopf durch die Wand, sondern dann, wenn diese Tür vor einem aufgeht, dass man einfach diese Möglichkeit nimmt und dieses Be Like Water, dass man einfach dann genau da durchgeht durch diese Tür und seinem Ziel wieder einen Schritt näher ist und die nächste Tür, die sich eröffnet, geht man dann wieder in diese Richtung.
Dann das fand ich bei dir tatsächlich auch interessant. Entschuldigung, dass ich dich hier unterbreche.
Ja, kein Problem.
Ich fand das spannend, weil tatsächlich ist es bei dir nicht so gewesen, dass das so ex auf hop quasi gestartet ist, sondern du hast dich ja wirklich lange darauf vorbereitet und du hast auch Mowgli quasi darauf hin trainiert, genau, dass es klappt. Ja. Und Gott sei Dank ist es auch gut gegangen. Also wirklich voll schön. Also das, wenn man dein Buch liest, dann kann man auch nachvollziehen, dass da tatsächlich viele kleine Schritte gewesen sind, die dich dahin geführt haben. Und auch die Reise war ja letztlich viele Schritte nacheinander
Das ganze Leben ist im Endeffekt so. Also im Endeffekt ist das ganze Leben so, dass man einfach, man kann nicht alles auf einem Schritt meistern und oftmals aber nicht vielleicht, wenn ich so viele Sachen vor mir habe, dass ich gerade völlig überfordert bin, dann fange ich halt auch erstmal mit dem kleinen Schritt an. Und dann, wenn der gemacht ist, dann kommt der nächste Schritt und dann kommt sicherlich irgendwas dazwischen, was man nicht geplant hat. Aber das ganze Leben ist im Endeffekt so. Das ist alles nur ein Fuß von den anderen und damit wird halt auch dann die größte Reise im Endeffekt auch einfach, weil man macht ja nicht 80.000 Kilometer in einer Woche. Man macht halt da ein paar Kilometer und da ein paar Kilometer und dann chillt man halt mal wieder einen Tag und ruht sich aus oder trifft ein paar tolle Leute, mit denen man was macht und unternimmt und so. Und damit ist es eigentlich gar nicht mehr, also wenn man die Reise als solches sieht, ist es ja irgendwie so ein, fast schon so ein Achievement oder irgendwie sowas, aber als Einzelnes war es halt einfach nur Leben und jeden Tag halt irgendwie ein bisschen anders und genau. Ja, also eigentlich ganz einfach.
Du schreibst in deinem Buch, dass du deinem Alltag nicht entkommen wolltest. Du wolltest ihn verändern.
Genau.
Ist dir das gelungen?
Ja, absolut, absolut. ja, weil mein Alltag war ja eigentlich gar nicht so schlecht. Außer, dass ich viel zu viel Zeit in der Arbeit verbracht habe und einfach, ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich war gerne in der Arbeit. Ich habe auch meine Kollegen gemacht, aber das einfach, der Tag ist halt einfach rum und das hat mich immer so ein bisschen geärgert. Genau, und jetzt ist halt der Alltag total anders. Also, ich meine, jetzt anstelle, dass ich in der Arbeit hocke, quatsche ich jetzt gerade mit dir. Und es ist auch viel angenehmer, wie jetzt irgendwie Klopapier zu disponieren oder so. Und einen festen Job habe ich jetzt auch nicht. Stattdessen bereite ich jetzt halt dann die Vorträge vor und mache die Koordination mit den ganzen Leuten. Und dann muss man natürlich die Abrechnung machen, Steuern und so Sachen, die ich überhaupt nicht mag. Das gehört natürlich auch dazu. Aber also mein Leben, das ist so einen wichtigen Alltag habe ich, glaube ich, aktuell gar nicht. Das ist alles so, dann bin ich mal wieder ein paar Wochen weg, weil ich auf Vortragsreise bin. Dann bin ich mal wieder da, Und das ist eigentlich ganz weit weg von diesen monotonen, langweiligen, wo man einfach dieses Gefühl hat, dass man seine Zeit ein bisschen verplempert. Sondern jetzt komme ich halt wirklich rum. Ja, und wenn ich dann irgendwie auch noch vielleicht Leute ein bisschen motivieren kann, also so ein bisschen helfen kann, ein bisschen Mut aufzubringen, um irgendwie das zu machen, was die Leute selber schon wollen. Also nicht das, was ich ihnen sage, sondern das, was die Leute wirklich von sich selber schon wollen, dann ist es ja irgendwie doppelt cool, weil ich dann irgendwie noch, weiß ich nicht, mit meinem Leben oder dadurch, dass ich da bin, mit dem, was ich mache, irgendwie noch was Gutes hinterlassen kann und irgendwie vielleicht dem einen oder anderen noch irgendwie was mitgeben kann. Und damit, selbst wenn ich jetzt sterben muss, dann habe ich zumindest was, hoffentlich was Positives hinterlassen. Und das ist auch ein schönes Gefühl. Das ist, dann gibt es einem auch irgendwie ein bisschen so diesen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass mein Leben dadurch einen Sinn gekriegt hat, hat es nicht, aber ein bisschen vielleicht in die Richtung. Also man macht halt nicht nur für sich selber, man schaut halt nicht nur selber, dass der Magen voll ist und so, man hinterlässt vielleicht für die anderen auch noch irgendwie was. Und das können viele Kleinigkeiten sein, das kann auch so, ich bin zum Beispiel Raucher, was ich immer nie so raustue, weil einfach ich das nicht möchte, dass sich andere Leute dann sagen, hier, der ist cool und der raucht, deswegen rauche ich jetzt auch. Deswegen tue ich das immer irgendwie so nicht auf Instagram oder so drauf tun. Genau, und was ich aber zum Beispiel mache, ich nehme meine Zigarettenstummel immer, die mache ich dann aus und tue die in die Arschtasche stecken oder in irgendeinen Aschenbecher oder sowas. Und da gibt's jetzt auch schon etliche Leute, die einfach das gar nicht sich ja, auf dem Schirm hatten, dass das ja Umweltverschmutzung ist, diese Zigarettenstummel, und das gar nicht gewusst haben. Jetzt haben die mich gesehen und jetzt haben sie, hey, was machst du da? Und ich dachte, das ist biologisch abbaubar. Und die machen das jetzt zum Beispiel genauso. Oder ich habe auch öfters mal, also gerade wenn ich ein Zelt wo aufgeschlagen habe, habe ich in der Regel den Platz immer sauber verlassen, also sauberer, wie ich ihn vorgefunden habe. Ich habe dann halt den ganzen Müll von den anderen Leuten auch zusammengesammelt. Teilweise habe ich ganze Flussabschnitte einfach mal das ganze Plastik rausgefischt und so. Und dann ist auch ganz cool, dann kamen die Kids dazu zum Beispiel, und dann habe ich auf einmal da 5 Kids mit mir, die mir beim Aufräumen helfen. Und das sind halt Inder, indische Kids, die wo wahrscheinlich das erste Mal in ihrem Leben überhaupt mit dem Thema Plastikmüll und Verschmutzung konfrontiert worden sind und vielleicht einfach das nächste Mal, wenn die was wegwerfen, vielleicht drüber nachdenken einfach. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man halt einfach was, wo man halt einfach irgendwie was Gutes hinterlassen kann, was halt einfach irgendwie, ja, mein Leben irgendwie ein bisschen lebenswerter macht, finde ich. Und deswegen würde ich auch sagen, so Alltag, ich bin vom Alltag irgendwie ganz weit entfernt gerade aktuell. Also die letzten 5 Jahre, 6 Jahre gab es eigentlich keinen Alltag für mich. Das war immer irgendwie was anderes. Und ja, es war schön. Erfrischend.
Ja.
Nicht immer einfach, aber definitiv erfrischend und schön, ja.
Ja, und ein Alltag, der, also du hast ja irgendwie, es gab ja schon den Alltag im Sinne von, dass du ja auch alle deine Tage gelebt hast, so, aber der war ja so monoton, ne? Also, oder so vorhersehbar, vielleicht eher das.
Nee, ich habe halt im Jahr im Voraus meinen Urlaub eintragen müssen. Und ich wusste, ich gehe von da bis da, Montag bis Freitag, bin ich jetzt von, weiß ich nicht, 7:30 bis um 6 in der Arbeit jeden Tag, und oder von 8 bis 5, je nachdem, wie es halt gerade lief. Genau, und dann, ja, dann bleibt einfach wenig Raum, um irgendwie, damit irgendwas passiert. Und ich finde es auch irgendwie so schade, wir wachsen da so rein, und das ist für uns so völlig selbstverständlich, dass man einfach das eine macht und dann ist man irgendwann mal alt und irgendwann schaut man vielleicht zurück und denkt sich, ja, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Eigentlich gar nichts. Ich habe eigentlich nur das gemacht, was so normal ist, was halt einfach jeder macht. Weiß ich nicht, man kommt dann an so ein Mindset, oder ich weiß nicht, wie man das auf der Website sagt, rein, aber dass man auch gar nicht mehr nach was anderem schaut, dass das so normal ist für einen, dass man irgendwie, da könnte die größte Möglichkeit an einem vorbeiziehen und man würde es gar nicht merken, aber man ist so drin, dass das so normal ist. Und man hat auch irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, das ist wichtig, seinen Kopf auch ein bisschen freizukriegen, mal ein bisschen aus diesem ganzen Ding einfach mal raus und einfach mal wirklich schauen, was mache ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, oder was sind wir eigentlich? Weil im Endeffekt sind wir auch nur ein Lebewesen auf einem Stück Stein, was durchs Weltall schießt, auf gut Deutsch gesagt. Und man kann sich so Sachen auch relativieren manchmal dadurch, dass das auch ganz schön ist, weil man kann auch sein, dass man nervös ist über irgendwas, oder wie ich jetzt, wenn ich die Vorträge mache, klar, wenn ich jetzt vor 100 Leuten stehe, das ist auch, klar ist man mal kurz nervös, das bleibt nicht aus, aber dann, wenn man sich überlegt, wie, manchmal ist es auch schön zu sehen, wie nichts bedeutet, wie unbedeutend wir einfach sind, und dann ist die Nervosität auch gleich wieder relativiert und weg. Keine Ahnung, also jetzt habe ich auch irgendwie einen Faden verloren, glaube ich. Jetzt bin ich irgendwie ins Labern gekommen.
Ich hab noch was ich dir reinwerfen kann. Ich hatte irgendwie den Eindruck, ich habe auch noch mal durch deine Instagram-Posts gescrollt quasi.
Ja.
Und ich hatte sowohl in deinem Buch als auch bei deinen Instagram-Posts, und eigentlich auch, was ich schön finde, ist, dass da so eine Tiefe rüberkommt, auch in dem Buch, immer wieder. Also dir passieren unterschiedliche, also zum einen dieses Thema Müll, was du gerade schon mal angesprochen hast. Du bist in Griechenland und du schreibst, wow, das war hier, da ist so viel Müll gewesen, ich bin immer noch sauer darüber. Oder am nächsten Tag war ich immer noch wütend darüber. So. Und man merkt so, wuff, da wird so eine Intensität irgendwie angetriggert, sage ich mal, oder kommt da irgendwie so plötzlich, dann merkt man so, oh, okay, diese ganze Reise, die hat noch eine ganz andere, also die ist vielschichtig und die hat unterschiedliche Dimensionen, und ich glaube, die hat auch, stößt unterschiedliche Sachen halt in dir an, also zum einen da, an der Stelle halt. Oder es gibt Situationen, wo du schreibst, hey, ich spreche mit der Frau in der Türkei, war das, glaube ich, auch eine flüchtige Begegnung, und sie sagt mir, ihr Sohn sitzt im Gefängnis, weil er am Putsch beteiligt gewesen ist.
Ja.
Und sie hat...
Das war ein krasses Gespräch, also da kann ich mich noch erinnern an das Gespräch, das war ganz schön heftig. Ja, Na, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nein, alles gut. Genau das wollte ich dir jetzt hinwerfen. Weil das, was du also vorher gesagt hattest, wo du sagst, jetzt habe ich meinen Faden verloren, habe ich mir gedacht, da, dass genau, also einerseits dieses, dass mir das mit den Tiefen aufgefallen ist in deinem Buch, einfach an diesen unterschiedlichen Stellen, immer wieder, also es kommen immer wieder Stellen, wo so sichtbar wird, so wow, hier geht's irgendwie um viel, so, und also grundsätzlich auch auf der Welt, so, hier geht's um viel und auch in deinen Posts, der eine Post, ich glaube, da ging es, da war das zu der Zeit, wo die Truppen aus Afghanistan zurückgezogen worden sind, wo du auch schriebst, hey, letztendlich treiben uns doch irgendwie die gleichen Dinge an. Die Mütter wollen Gutes für ihre Söhne. Wir brauchen genug zu essen. So,
das ist auch wirklich, was mir aufgefallen ist, dass am Ende vom Tag haben wir wirklich einfach die gleichen Bedürfnisse. Wir sind ja alles Menschen im Endeffekt. Und ich sag mal, selbst wenn man jetzt sagt, mir liegt die Natur am Herzen, das ist ja auch was, auch wenn das vielleicht nicht jeder so sieht, aber im Endeffekt sollte es auch ein Bedürfnis von jedem sein, weil das ist unsere Grundlage zum Leben. Einfach ohne das können wir halt einfach auch nicht leben. Wenn ich nur durchs Leben gehe und nur quasi versuchen würde, für mich das Allerbeste rauszukriegen, das ist irgendwie auch so, weiß ich nicht, Fahrt irgendwie und so. Ich meine, ich bin der Meinung, das kann ich. Wenn ich nur versuchen will, dass ich für mich das Beste raushole und nur versuchen will, dass ich irgendwie Geld mache, scheißegal, ob ich das jemand anderes aus der Tasche ziehe und scheißegal, ob das zu Kosten von der Umwelt ist oder wie auch immer. Ich bin der Meinung, das könnte ich, aber ich könnte damit mir selber auch nicht leben. Und irgendwie, das mache ich für mich selber, das mache ich für niemand anderes, aber ich möchte eigentlich so mit meinem Leben eigentlich ganz gern irgendwie, wenn es geht, was Positives hinterlassen, sei es in der Form von jemandem motivieren. So ein Kumpel von mir hat zum Beispiel immer gesagt, der Gedanke ist der größte Parasit und vielleicht habe ich ja irgendjemand so einen Floh ins Ohr gesetzt und die Person rettet jetzt die Menschheit wegen mir. mal ganz blöd gesagt, oder es kann auch eine Kleinigkeit sein, wie dass die Person zum Beispiel auch ihre Zigarettenstummel in die Arschtasche steckt und der Nächste dann wiederum fragt, hey, warum machst du das? Also das können ja so Kleinigkeiten auch sein, aber irgendwie habe ich so das Bedürfnis für mich selber, was für die Nachwelt zu hinterlassen, meinen Teil dazu zu tun, dass vielleicht die Welt, auf der wir leben, ein Stückchen besser wird, auch wenn es bloß ein winziges Stückchen ist, dass ich nicht viel Macht oder Power habe, das ist mir schon klar. Das ist einfach so ein Bedürfnis von mir selber, dass ich einfach wirklich einfach möchte von mir aus selber, weil was bringt das sonst, dass ich überhaupt hier gewesen bin? Irgendwie? Also es ist nicht mein Sinn des Lebens. Ich glaube nicht, dass es einen gibt und vielleicht ist es so gefährlich, einen Sinn des Lebens für sich zu formulieren. Aber das ist einfach ein Bedürfnis, was ich habe. Und das, ja, wenn ich was sage, hinterlassen, das soll keine Statue sein oder irgend so ein Schmarrn. Es muss auch nirgendwo mein Name erwähnt werden, ist mir auch völlig egal, solange diese Gedanken vielleicht irgendwelche Sachen, die ich gelernt habe, da weiterleben können und vielleicht auch, weiß ich nicht, wenn ich andere Leute einfach einen anderen Blickwinkel geben kann, weil das gerade ist ja was ich mit der Reise wirklich machen kann. Ich kann ja wirklich andere Blickwinkel sehen. Ich rede mit den Leuten, ich sitze mit denen am Tisch, die potenziell vielleicht die nächsten Terroristen sind. Und die erzählen mir halt, was in denen vorgeht. Und damit habe ich natürlich einen ganz anderen Einblick und teile das auch ganz gerne. Und das ist halt was ich machen kann, was andere nicht machen können, wo ich wirklich, ja, wo es was wert ist, was ich mache. Weil gerade diese Terroristen zum Beispiel, wo wir gerade bei einem Thema sind, das sind ja auch keine schlechten Menschen. Man sieht ja von hier aus Terroristen, oh, schlechte Menschen. Aber A ist immer, kommt es immer darauf an, wer das Label aufsetzt. Also wenn jetzt zum Beispiel in Afghanistan jetzt jemand gegen die Taliban kämpft, dann ist der ein Terrorist, weil er gegen den Staat kämpft. Weißt, also das ist so ein Wort, das ist natürlich auch ganz, ganz gefährlich. Und das nächste ist, dass diese sogenannten Terroristen oder wie auch immer, dass der auch der Meinung sind, dass die Welt besser machen, dass die jetzt belohnt werden dafür, dass die jetzt Jungfrauen, wenn die in den Himmel kommen und so, es ist ja ganz klar, dass die Leute denken, dass die Welt zu einem besseren Platz machen. Und die sind so fest davon überzeugt, dass die sogar bereit sind, dafür zu sterben. Also das sind ja an sich vom Ursprung her, sind das ja keine schlechten Menschen. Die sind halt auf einer total krassen, bedenklichen Schiene, die halt durch irgendwelche radikalen Organisationen indoktriniert worden ist oder sowas. Natürlich, da braucht man nicht reden, aber die sind von Haus aus keine schlechten Menschen. Und ich finde, allein diese Einsicht, weiß nicht, hilft viel, wenn man auch, ja, man muss ja immer mit anderen Menschen auch irgendwie umgehen und man sieht, dass andere Menschen gewisse Sachen machen und man fragt sich, warum machen die das? Und einfach ein Verständnis dafür. Ich denke, wenn wir uns einfach ein bisschen besser verstehen könnten, alle auf der Welt, das ist wieder das, am Ende wollen wir alle das Gleiche, dass ja die Kinder, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass die Kinder eine gute Ausbildung kriegen, dass genug zu essen auf dem Tisch ist, dass die Gesundheit gut geht und irgendwann, wenn es immer alles da ist, dann vielleicht auch noch ein schickes Auto oder ein, weiß ich nicht, teures Telefon oder irgendwie sowas, aber das kommt dann später. Aber das erste Mal haben wir eigentlich alle die gleichen Bedürfnisse. Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Realisation, dass ich weiß nicht, wenn man, ich finde, für mich ist so diese Menschheit, diese ganze Menschheit ist eigentlich zusammengerückt ein bisschen. Ich finde, wir sind alles so Brüder und Schwestern eigentlich. Und ich glaube, du kannst mich jetzt auch irgendwo in die Welt schmeißen. Ich glaube, dass ich mit den Leuten dann schon klarkomme, dass ich mich anfreunden kann mit denen und dass wir eine Basis finden, wo wir gemeinsam irgendwie klarkommen miteinander, auch wenn wir von verschiedenen kulturellen Hintergründen sind. Genau, das ist halt so was ganz Tolles, zum Beispiel, wenn ich das teilen kann und anderen Leuten einfach auch einen anderen Blickwinkel mitgeben kann. Das, ja, man kann ja auch durchs Leben gehen und alles haben. Sagen wir mal, man kann zwei identische Personen nehmen und den X geben, weiß nicht, Haus, Auto, sonst was. Und je nachdem, wie die Leute denken, kann das sein, dass der eine todunglücklich in Suizid gefährdet ist und der andere hat das jüngste Leben. Und das liegt nur in uns. Und das ist so viel, hängt von uns ab, wie wir eigentlich, ob wir ein glückliches Leben führen oder ein deprimiertes Leben führen. Das hängt so wenig von den Umständen ab und so viel wirklich von uns selber. Und wenn ich dann vielleicht irgendwie dem einen oder anderen mithelfen kann, vielleicht dann mal eine andere Perspektive auch zu gewinnen und vielleicht auch sein eigenes Leben ein bisschen anders zu sehen. Und vielleicht macht so ein kleiner Perspektivwechsel tatsächlich den Unterschied zwischen einem Leben in Depression und einem erfüllten Leben. Also da gibt's so eine schöne Rede von David Foster Wallace, war das? Ich glaube, das heißt This is Water oder What is Water oder irgendwie so. Das ist eigentlich so eine Graduation Speech eigentlich so für die im College. Die haben halt ihren Abschluss jetzt gemacht und die kriegen ja dann immer irgendjemand vorgesetzt, der wohl denen ein paar Worte mit für das Leben mitgeben soll. Und das ist halt, das kannst du ja auf YouTube auch anhören. Und das ist eigentlich auch sowas, was das genau anspricht. Das ist so eine kurze Rede, die dauert so eine Viertelstunde oder so. Und es geht los damit, dass er sagt, da schwimmen zwei Fische, schwimmen gerade am Fluss auf. Und da kommt ein alter Fisch, also zwei junge Fische schwimmen am Fluss aufwärts. Und da kommt ein alter Fisch entgegen und da fragt der alte Fisch, ja, wie ist das Wasser? Und dann schwimmen die weiter und dann gucken sich die beiden Fische an und sagen, was ist Wasser? So fängt das ganze Ding an und das ist natürlich irgendwie so symbolisch gemeint, das Wasser als unser Leben und dass wir natürlich das, was wir, in das wir reingeboren sind, dass wir das gar nicht hinterfragen, sondern einfach so hinnehmen und da einfach mitschwimmen. Und das spielt einfach auch genau auf sowas drauf an, dass die Art und Weise, wie wir denken und ob wir unsere Gedanken überhaupt kontrollieren können oder ob wir einfach nur gefangen sind in unserem, wie man einfach rauskommt, ja, das hängt halt von uns ab und das muss man aber irgendwie auch, ich glaube, irgendwie muss man mal hingestupst werden in die Richtung, dass man das sehen kann, weil wenn man es nie irgendwie weiß oder das nicht checkt, dann ist man da irgendwie gefangen in seinem automatischen Gedankenweg, der natürlich wie die ganze Welt nur um einen selber dreht. Also der Autofahrer, der jetzt vor mir reingezogen ist, der macht das, weil er mich ärgern möchte wegen mir und die Ampel schaltet jetzt nur auf Rot um, weil ich dort bin. und man kann halt sich schon so einfach mit verschiedenen Herangehensweisen sein Leben echt schwer machen oder eben auch genau das Gegenteil erzielen. Und das ist auch sowas, wenn ich da zum Beispiel einfach nur zwei Leuten auf der ganzen Welt was mitgeben kann und die Leute dann vielleicht dadurch ein besseres Leben führen, dann finde ich, habe ich schon was geschafft und schon was hinterlassen. Und dann gibt mir das auch wieder Freude und Energie. Und dann macht das auch irgendwie einen Sinn, weil was ist sonst der Sinn, wenn ich einfach nur alleine für mich selber durch die Welt fahre, vielleicht viel lerne und viel das alles nur für mich selber verwende, dann weiß ich nicht, dann kann ich es ja gleich sein lassen, finde ich. Das macht erst dann, finde ich, Sinn, wenn man es irgendwie teilen kann. Und ja, wie gesagt, ich denke, dass wir alle Brüder und Schwestern sind, alle miteinander. Und je mehr wir vielleicht über uns selber und über andere verstehen und andere Perspektiven kriegen und da anders herangehen können und mitdenken können, ich denke, desto schneller und friedlicher oder schneller können wir auch in einer friedlichen Welt alle miteinander leben, weil am Ende vom Tag wollen wir ja alles das Gleiche. Wenn man sich das jetzt mit der Ukraine oder so einem Schmarrn anschaut, das ist es tut weh, einfach sowas zu sehen, weil einfach das so ein Schritt nach hinten ist und wir einfach so viel erreichen könnten, wenn wir wirklich mal aufwachen würden. Und ich meine, aktuell sind wir extrem klug, aber wir nehmen all dieses große Gehirn und dieses ganze Wissen, was wir haben, um unsere tiefsten tierischen Instinkte, unsere Affeninstinkte auszuleben. Also, weiß ich nicht, wir müssen mit protzigen Sachen rumfahren, damit wir mehr Geschlechtspartner finden. Und das ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Wir sind so klug. Wir sind auf dem Mond gelandet. Wir haben das und das gemacht. Wir machen, weiß ich nicht, wir spalten Atome. Und am Ende nehmen wir all das, um irgendwie zu zeigen, dass wir das Alpha-Männchen sind. Das ist doch irgendwie total bekloppt. Und ich finde, je eher, dass wir da aufwachen können und irgendwie einfach wirklich, wirklich was anderes sein können wie Tiere, weil ich denke, wir sind schon fortgeschrittener wie Tiere und irgendwie was anderes. Also es sind schon Tiere, aber einfach fortgeschrittener. Und wir nutzen es aber noch nicht. Wir sind gerade noch so in diesem Zwischending, finde ich, so an der Schwelle zwischen Tier und quasi einem höheren Wesen. Und wir sind aber noch nicht ganz das höhere Wesen, was dieses Gott gemachte höhere Wesen. Das finde ich auch ganz gefährlich zu sagen, dass wir von Gott gemacht sind und perfekt sind und bla bla bla. Das ist ja völliger Bullshit. Wir sind eigentlich noch halbe Tiere und ich denke, wir sind an dem Punkt angelangt, wo wir einfach mal einen nächsten Schritt machen könnten als Menschheit und einfach mal aufhören, uns, weiß ich nicht, die Köpfe einzurennen, weil das unsere Gene so vorgeben. Das ist ja totaler Schwachsinn. Wir können das anders, wir wissen, wie es anders geht, wir haben das Wissen, wir haben die Forschung, wir haben Thesen, Studien zu allem. Ich meine, wenn wir das mal wirklich mal nehmen könnten, dann könnten wir echt so viel erreichen und das wäre so schön. Und ja.
Darf ich dir noch zwei Fragen stellen?
Ja.
Glaubst du, dass es so etwas gibt wie Berufung? Hast du schon mal nachgedacht über das Thema Berufung?
Nee, habe ich noch nicht. Mhm. Also ich glaube auch, wie gesagt, nicht an Gott. Und damit fallen ja diese ganzen Sachen wie Schicksal und Berufung und so fallen ja automatisch weg, weil wenn man das hat, dann braucht es ja jemand, der da oben sitzt und das plant für einen. Und wenn man den ja hat, dann gibt es natürlich sowas auch nicht. Und von daher ist eigentlich so gesehen die Frage für mich relativ schnell beantwortet, weil ich glaube nicht, dass da jemand sitzt und da was macht. Mhm. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber schon, dass wir krasse Sachen erleben und auch machen können, wenn wir einfach irgendwie den Mut haben, einfach auch mal was zu probieren. Und ich glaube, dass da viel kommen kann und dass vielleicht ich, wenn ich ein anderes Leben gelebt hätte, auch einfach vielleicht gar nichts zu erzählen hätte oder beizutragen hätte für die Gemeinschaft oder für irgendwas, weil ich einfach ja das nicht wüsste. Also wenn ich damals mal, sagen wir mal, nicht mit meiner Mom damals mit 16 nach Rosenheim gezogen wäre und immer noch in dem Dorf geblieben wäre, dann würde mein Leben jetzt vielleicht ganz anders aussehen. Und was auch immer man jetzt vielleicht sagen könnte, vielleicht war das meine Berufung, wäre dann nicht gewesen. Also ich glaube es nicht. Also
ja,
es müsste jemand geben, der es plant. Ich denke eher, dass jeder von uns irgendwie schon was Krasses machen kann oder auch was Unerwartetes machen kann, wenn wir einfach den Mut haben, vielleicht in eine Richtung zu gehen, die einfach, ja, einfach eine Richtung, die uns interessiert. Das kann alles möglich sein. Es muss nicht Reisen sein, das kann was auch immer die Leute wollen, aber ich denke, wenn man das ein bisschen auslebt und ein bisschen in die Richtung vorantreibt und das, was einen interessiert, was einem, wo man gut drin ist, wo man Spaß dran hat, dann glaube ich, steckt schon viel in vielen Leuten drin, was aktuell noch nicht irgendwie, wo das Potenzial nicht ausgeschöpft ist. Mhm. Ja, denke ich schon.
Und als letzte Frage, hat deine Reise, deine Einstellung zu, also was ist Arbeit, was ist ein Job und wie verdiene ich mein Geld, hat es das verändert?
Für mich generell vielleicht ein bisschen schon, weil ja, ich habe davor eigentlich dieses ganz normale Arbeiten, das war für mich auch irgendwie so der einzige Weg eigentlich oder der normale Weg. Das habe ich auch nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt. Und jetzt, man trifft natürlich immer mal wieder auch Leute, die das anders machen und hier und da mal wird inspiriert. Und mittlerweile denke ich mir einfach, dass ich arbeite ja, aber diese Arbeit, wo man einfach nur eins von den Zahnrädern ist, was eine Maschine am Drehen hält, also wo man nichts Neues macht, nichts Innovatives, nichts voranbringt, wo man einfach nur die Maschine am Laufen hält, das kann ich mir einfach mittlerweile nicht mehr vorstellen. Außer ich brauche gerade Geld, um irgendwie was zu machen, aber dann würde ich halt wegen einem Jahr mal nach Dubai fliegen oder dort arbeiten. wenn ich was machen kann, wo ich was essen kann, wie ich was besser machen kann, wo man sagt, man nimmt Abläufe, man macht die effizienter, man, keine Ahnung, so eine Sachen, wo man sagt, da kann ich mein, weiß nicht, Wissen oder Erfahrung oder Enthusiasmus oder was auch immer das ist, was ich habe, was für den Job gut ist, da kann ich das einbringen und da kann ich wirklich was bewirken und das ist was, was ich besonders gut kann und nicht einfach, was jeder kann, dann macht mir Arbeit auch wieder, dann macht es auch Spaß und dann finde ich auch einen Sinn da wieder dahinter und so, aber ich glaube, dieses Zahnrad am Laufen halten, das ist mir einfach so fad, das ist mir einfach zu langweilig, ich kann es einfach nicht. Das ist, fehlt mir einfach die Motivation. Also ich könnte es, aber ich habe die Motivation aber nicht dazu. Von daher, ja, irgendwie hat sich schon ein bisschen geändert. Also, ja.
Hast du zufällig eins von deinen Büchern bei dir in der Nähe?
Ja, weiß ich.
Ja, sehr gut. Hier ist meins.
Schön.
Sehr gut. Genau. Und ich wollte mich fragen, ob du vielleicht zum Abschluss einen Satz vorlesen könntest.
Ein Satz?
Ja.
Einfach nur irgendein Satz, oder wie?
Nee, ich habe einen, den ich gut finde.
Ach so, du hast einen, den du gut findest. Okay, ja, dann schieß mal los.
Seite 5.
Seite 5. Das ist von der Einleitung.
Mhm.
Ja.
Und dann vielleicht der letzte Satz.
Ja, die Welt ist ein guter und wunderschöner Ort und unsere Mitmenschen sind nie wirklich böse, nur manchmal auf dem falschen Weg. Schön, dass du den Satz rausgesucht hast. Auch das, ja, schön. Finde ich toll.
Danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, gern, gern. Danke auch an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mich eingeladen hast. Und, ja, schön.
Sehr gerne, sehr gerne. Ja, ich freue mich, wenn euch unser Gespräch inspiriert hat und ihr etwas Spannendes, vielleicht sogar für die Situation, wo ihr gerade in eurem Leben steht, finden konntet. Abonniert den Podcast in diesem Fall gerne auf Instagram, wo ich immer Bescheid gebe, wenn ich eine neue Folge rausbringe und empfehlt ihn auch gerne weiter. Für Martin und Mowgli ist die nächste Station Spanien und zwar dieses Mal mit einem Wohnwagen, wo Martin an seinem zweiten Buch schreibt. Wenn ihr also in der Zukunft die Möglichkeit habt, ihn und Mowgli auf einer Lesung kennenzulernen, möchte ich euch das absolut ans Herz legen. Ich habe die beiden bereits zweimal erlebt und finde die Vorträge wirklich richtig gut. Für mehr Informationsquellen zu den beiden schaut gerne auch in die Shownotes oder auf der Homepage motomogli.com vorbei. Wenn ihr Lust habt, mehr Geschichten von Menschen zu hören, deren berufliche Spurenwechsel mit dem Thema Reisen oder ferne Länder verbunden ist, dann werdet ihr hier im Podcast auf jeden Fall fündig. Zum Beispiel in der Folge 13 mit Tina Menger, wo Korea und London eine größere Rolle spielen, oder in meiner allerersten Folge mit Merve Dorens Hunsdörfer, wo es sie nach Uruguay führt. Einige weitere Folgen verlinke ich euch in den Shownotes. Ja, jetzt ist der offizielle Teil vorbei und wer bis hierhin mitgehört hat und noch weiter zuhören möchte, mit dem möchte ich an dieser Stelle noch gerne etwas ein bisschen off-topic teilen, einfach weil ich es so unglaublich interessant fand und mir dachte, vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so und ich kann euch neugierig machen. Es geht um Viktor Frankls Ideen zum Sinn des Lebens. Für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal etwas von ihm hören, Viktor Emil Frankl war ein österreichischer Neurologe und Psychiater, der im Zweiten Weltkrieg das Konzentrationslager überlebt hat, unter anderem auch Auschwitz. Und in der Folge hat er viele Bücher geschrieben. Eben auch eines, das man auf Spotify unter dem Titel Über den Sinn des Lebens anhören kann. Und da spricht er von drei Arten, wie man dem Leben Sinn geben kann, die sehr pragmatisch und gegenwartsbezogen sind
und beispielsweise auch mit der Erfüllung von Aufgaben zu tun hat, die der unmittelbare Alltag stellt. Das hier alles auszuführen ginge viel zu weit, aber wer neugierig geworden ist und mehr darüber wissen möchte, der findet Frankls Gedanken vielleicht spannend und hat Lust dazu, mit dem Kapitel 14 des Hörbuchs einen Zeh ins Wasser zu tauchen. Ja, das war mein kleiner Off-Topic-Teiler. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wann immer ihr diese Folge gehört habt. Alles Gute und bis bald!